Herzlich willkommen zum Freiraus Costa Rica Special 2025. Ich bin Christo Förster und nehme dich mit ins Abenteuer Costa Rica. Zwischen rauschenden Pazifikwellen und dichtem Dschungel, majestätischen Vulkanen und Karibikmangroven, exotischen Vögeln und Faultieren. Unterstützt und präsentiert wird dieses Abenteuer von Hauser Exkursion. Bei Hauser findest du über 400 verschiedene Touren weltweit, bei denen immer der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Vordergrund steht. Auf geht's. Vamos. Es ist wieder 6 Uhr morgens und Zeit für mich, die letzten Tage hier Revue passieren zu lassen. Ich bin unterwegs mit meiner Familie in Costa Rica, insgesamt für 3 Monate. Die ersten 2 Monate waren wir an einem festen Ort an der Pazifikküste, wo die Kinder auch zur Schule gegangen sind. Wir gearbeitet haben aus der Ferne. Und jetzt sind wir seit 10 Tagen etwa unterwegs auf einer Rundreise durch das Land, haben also diesen einen festen Ort verlassen, uns einen Mietwagen genommen und lernen jetzt dieses Land, dieses wunderbare Land, mal so richtig kennen. In der heutigen Folge nehme ich dich mit zu den Bribris. Das ist ein indigener Stamm, der nach wie vor ohne Strom abgeschieden in den Bergen und Wäldern im Dschungel lebt. Das ist interessant. Die Costa Ricaner und Costa Ricanerinnen nennen hier den Dschungel und die Wälder die Berge. Las Montañas, also in die Berge zu gehen oder in den Bergen zu leben, das bedeutet hier in den Wäldern und im Dschungel zu leben, die eben meistens auch ein bisschen hügelig sind oder dann tatsächlich bergig. Gerade jetzt sind wir an einem Ort, von dem aus wir einen herrlichen Blick haben. Gerade gestern der Sonnenuntergang war wieder atemberaubend, der Himmel. Also eigentlich kannst du hier die ganze Zeit an so einem Spot sitzen, von dem aus du ins Tal blickst, hinunter bis an die Pazifikküste. Jetzt wieder, wir waren zuletzt eher an der Karibikküste unterwegs, aber von hier aus sind es ungefähr vielleicht ja 70, 80 Kilometer noch Luftlinie bis an die Pazifikküste und die lässt sich von hier aus erblicken. Der Himmel öffnet sich einfach unfassbar weit hier, die Wolken ziehen vorbei. Es ist nicht so, dass hier feinster, klarer, blauer Himmel ist momentan, sondern es ist einfach ein gigantisches Wolkenspiel den ganzen Tag über. Wir befinden uns am Rande des Nationalparks Rincón de la Vieja. Der Rincón de la Vieja ist einer der Vulkane hier im Land. Und wir waren gerade gestern in heißen Quellen baden, die hier überall zu finden sind, weil eben auch viel Vulkanaktivität noch ist. Du kannst hier auch an so blubbernden Löchern, Fumerolen vorbei wandern, dir erkaltete Lavaströme anschauen. Der Arenal-Vulkan, der vielleicht der bekannteste Vulkan Costa Ricas ist, den haben wir auch in den vergangenen Tagen besucht, beziehungsweise wir haben uns ihn angesehen. Ganz hochsteigen kann man seit einigen Jahren schon nicht mehr, weil der Arenal-Vulkan auch noch aktiv ist, hat aber eine wunderbare Form, ist so völlig freistehend und ganz toll anzusehen vom Ort La Fortuna aus, wenn er sich denn mal zeigt, weil er ganz oft auch in den Wolken versteckt ist. Wir hatten aber das Glück, ihn auch in voller Pracht sehen zu können. Der Arenal-Vulkan ist zum Beispiel 1968 zum letzten Mal so richtig groß ausgebrochen, als es tatsächlich auch 80 Tote gab. Diese Lavaströme, wo die verliefen, die sind heute noch zu sehen und auf diesen erkalteten Lavastromlinien kannst du auch entlang wandern. Am Arenal-Vulkan und auch hier am Vulkan Rincón de la Vieja gibt es wunderbare Möglichkeiten, auch Ziplining zu machen, Canopy-Touren, also durch die Wälder, durch die Baumkronen hindurch an so Stahlseilen entlang zu sausen, gesichert in einer Art Klettergeschirr und da nochmal eine ganz andere Perspektive zu bekommen auf diese einzigartige Landschaft. Wobei die Landschaft und die Perspektive darauf beim Ziplining eher hinten ansteht und es dann doch um Fun und so einen kleinen Adrenalinkick um eine Art Freizeitpark-Erlebnis geht, die aber wirklich außergewöhnlich ist. Wir haben das gemacht am Arenal-Vulkan, dort eine Ziplining-Tour, 12 Ziplines, eine war 1 Kilometer lang, da wirst du dann bis zu 80 km/h schnell. Das hat schon richtig Spaß gemacht und wir haben gedacht, Mensch, das gehört doch zu so einer Costa Rica-Rundreise irgendwie auch dazu. Insgesamt gibt es in Costa Rica 4 noch aktive Vulkane. Es gibt 3 schlafende Vulkane und es gibt einen, der erloschen ist. Die Überwachung funktioniert hier sehr, sehr gut von verschiedenen Institutionen. Es gibt Frühwarnsysteme, Evakuierungsprogramme, weil es eben jederzeit sein kann, dass die aktiven Vulkane, die sowieso, aber auch die schlafenden Vulkane, irgendwann nochmal ausbrechen. In der jüngeren Vergangenheit waren das dann eher Asche-Eruptionen und dann sind mal Flüge ausgefallen. Aber es kann natürlich auch sein, dass da nochmal ein bisschen Lava den Weg an die Erdoberfläche findet. Ich habe hier gestern einen kleinen Trailrun gemacht und wurde wieder begleitet von etlichen Blue Morphos. Blue Morphos sind Schmetterlinge, die wunderschön sind. Ich liebe die. Die sind so knallblau, leuchtend blau und vor dem dunklen, satten Grün des Dschungels hier zeichnen die sich so toll ab, sind relativ groß und flattern dann immer so ein Stück weit mit dir mit. Dann kommt ein paar Meter weiter der nächste und so wirst du gefühlt begleitet über eine längere Zeit hinweg von diesen tollen Schmetterlingen, die es hier auch im ganzen Land gibt. Überhaupt die Tierwelt, ich habe ja in der vergangenen Folge schon davon gesprochen, ist einfach unfassbar vielfältig. Wir haben eine Tour gemacht, auch in den letzten Tagen im Caño Negro Reservat. Das liegt eher im Norden des Landes, dann schon wieder an der Grenze zu Nicaragua, ist ein Wetland-Gebiet, also ein Gebiet, in dem wirklich viel, viel Wasser steht entlang des Rio Frios, der am Fuße des Vulkans Tenorio entspringt und dann Richtung Nicaragua fließt und dort in einen riesigen Süßwassersee mündet, in Nicaragua dann schon wieder, also jenseits der Costa Ricanischen Grenze. Und gerade in der Regenzeit verzweigt sich dieser Fluss dann sehr in Lagunen, in Kanäle und bildet eine weit verzweigte Wasserlandschaft, durch die wir mit einem Boot gefahren sind, auf der Suche auch nach Tieren, vor allen Dingen natürlich Vögeln. Also die Vogelwelt dort ist der Wahnsinn. Wir haben aber auch einen ganz besonderen Affen gesehen, und zwar Cäsar. Cäsar hat eine Mutation der Hautoberfläche, ein bisschen so wie die Albino-Tiere, die du wahrscheinlich kennst oder von denen du schon mal gehört hast, die dann ganz weiß sind, obwohl sie eigentlich nicht weiß sind, ihre Artgenossen. Und ja, Cäsar ist nur nicht ganz weiß, er ist heller. Er hat nicht dieses dunkle Fell, was die Affen normalerweise dort haben, also ein dunkelbraun, sondern eher ein helleres Rot, sticht also farblich sehr heraus, ist deshalb auch gut erkennbar. Es gibt 2 Affen dort in der Gegend, die diese Mutation haben, Cäsar und Coco. Cäsar haben wir tatsächlich erspähen können. Cäsar ist schon etwas älter, wurde auch aus seinem Troop verbannt irgendwann aufgrund seiner Haut- bzw. Fellfarbe. Das hört sich jetzt fies an, aber das ist in der Natur oft so, weil natürlich ein Tier, das auffälliger ist, auch dafür sorgt, dass dieser Troop, diese Gruppe besser auffindbar ist und auch von potenziellen Feinden dann eher gesehen werden kann. Also hat Cäsar eine Zeit lang alleine gelebt, hat sich jetzt aber mittlerweile seinen eigenen Trupp wieder aufgebaut und ist Anführer von so einer 5-6-köpfigen Affengruppe, die wir entdeckt haben. War ganz interessant zu hören. Es gibt wohl nur 8 Affen weltweit, die bekannt sind, die diese Mutation haben, der Haut bzw. des Fells, und dann heller, rötlicher sind, als diese Art es normalerweise ist. Es jagt in diesen Tagen also ein besonderes Erlebnis das andere. Mein absoluter Höhepunkt der letzten Tage war aber der Besuch bei den Bribris von der Karibikküste aus noch. Die Bribris sind einer von 8 indigenen Stämmen in Costa Rica, die insgesamt ungefähr 100.000 Menschen zählen und immerhin 2,4% der Bevölkerung Costa Ricas ausmachen. Die leben in speziell ausgewiesenen Gebieten, den sogenannten Territorios Indígenas. Und die sind geschützt. Auf dem Papier, in der Praxis kommt es schon mal vor, dass da auch Menschen versuchen zu siedeln oder in irgendeiner Form aktiv zu werden, die nicht den indigenen Stämmen angehören, und dann gibt es auch mal einen Konflikt. Aber grundsätzlich sind diese indigenen Stämme relativ gut geschützt in Costa Rica und haben eben ihre eigenen Gebiete, auf denen sie nach wie vor größtenteils ohne Strom leben. Die Gemeinschaft, die wir besucht haben im Dorf Joaquin, die lebt ohne Strom. Es gibt dort zwar Menschen, die Handys haben. Ich hatte keinen Handyempfang da, aber es scheint wohl noch einen zu geben. Es gibt aber keinen Strom. Und dieser Ort ist auch nicht erreichbar mit dem Auto. Du musst dort von einem kleineren Ort, der angebunden ist, infrastrukturell, dann mit dem Boot, mit einem Einbaum, flussaufwärts fahren. Den Rio Joaquin. Das haben wir gemacht, aber erst nachdem wir ein ganzes Stückchen zu Fuß gelaufen sind. Wir wollten nicht ganz mit dem Boot da hochfahren, sondern auch laufen, hatten uns so einen Dschungelpfad vorgestellt. Der Weg war aber eher so eine Art steiniger Wirtschaftsweg. Also gar nicht so schön, wie wir uns das ausgemalt hatten. Wir wurden abgeholt von einer Guia, einer Führerin, die in Joaquin lebt, einer Bribri, die uns eingesammelt hat und dann in ihr Dorf geführt hat. Wie gesagt, erst über diesen Weg, ungefähr eine Stunde lang, mühsam durchaus, bergauf, bergab. Irgendwann hörten wir ein Geräusch und sie sagte, da kommt das Auto. Es gibt ein einziges Auto in der Bribri-Gemeinschaft dort in Joaquin. Das hat auch kein Nummernschild, weil das nicht wirklich auf das Infrastrukturnetz, auf das Straßennetz fährt. Es kann es gar nicht, weil dazwischen der Fluss liegt. Aber zum Fluss fährt dieses Auto wohl von der Gemeinschaft, von dem Dorf oben und transportiert dort A, Personen und B, Bananen und Kakao, um die außerhalb des Dorfes zu verkaufen. Irgendwann tauchte dieses eine Auto tatsächlich auf. Wir sind aber zu Fuß weiter und haben dann nochmal den zweiten Teil des Weges auf dem Fluss zurückgelegt, was dann etwas spannender war als diese Wanderung zu Fuß, weil es auch durch einige Stromschnellen ging, flussaufwärts, und da auch Arbeit notwendig war, um da heile und gut durchzukommen. Wir hatten einen Motor hinten an dem Einbaum und jemanden, der vorne noch gelenkt hat und gestarkt hat mit so einem langen Stock, wenn es notwendig war. Aber momentan sind die Flüsse relativ voll. Es war hier und da auch mal flach, aber es regnet ja viel, und wir sind am Ende gut und heile angekommen im Dorf Joaquin. Haben dort eine Hütte bezogen, eine Holzhütte, in der nichts drin stand außer ein Bett und ein Moskitonetz, das gab es aber, es gab sogar fließend Wasser, eine Toilette, aber eben kein Strom in diesem Ort. Janina, unsere Führerin, hat uns dann das Dorf gezeigt. Sie hat selbst 3 Kinder, die haben wir auch kennengelernt. Das war sehr schön, weil das sehr persönlich war. Wir waren auch die einzigen Besucher an diesem Tag in dem Dorf. Es gibt dort die Möglichkeit, dies touristisch zu buchen sozusagen, sich dieses Dorf anzuschauen und eben zeigen zu lassen von den Führern und Führerinnen dort bei den Bribris, die auf diesem Wege ihre Kultur auch aufrechterhalten, ihre Kultur zeigen. Und natürlich auch ein Einkommen, ein wichtiges, dort oben haben, indem sie Menschen da hochführen und ihnen zeigen, wie sie leben. Das ist nicht bei allen indigenen Stämmen so. Drei sind auf diese Art offen und auch für Besucher eben zu sehen. Die anderen fünf leben zurückgezogen, teilweise auch komplett isoliert. Aber es war sehr interessant auch zu hören, wie das entstanden ist, diese Offenheit dort in dem Dorf Jokin bei den Bribris und wie dieses Projekt, über das dort Menschen eben den Ort besuchen können, entstanden ist. Das war nämlich die Tante von Janina, die im Alter von 19, 20 Jahren in den 1980er Jahren dieses Projekt dort etabliert hat. In einer Zeit, in der die Kultur, die Lebensweise, vor allen Dingen auch die Sprache zu verschwinden schien. Die meisten Menschen dort arbeiteten zu der Zeit außerhalb, zum Beispiel in Bananenplantagen und waren gar nicht mehr wirklich in dem Ort aktiv und verwurzelt. Die Sprache wurde deshalb kaum noch gesprochen, weil irgendwann im letzten Jahrhundert es hieß, als ein Schulsystem etabliert wurde, auch in diesen entlegenen Gemeinschaften, die Lehrer, die hier kommen, die können ja gar nicht die indigenen Sprachen sprechen, also müssen alle Spanisch lernen. Es wurde in den Schulen nur Spanisch unterrichtet, die indigenen Sprachen wurden verboten größtenteils und verschwanden. Dadurch sprach sie kaum noch jemand. Und die Tante von Janina, Bernarda, die ging damals zum Studieren nach San José, hier in die Hauptstadt, und beschäftigte sich dort auch mit indigener Geschichte in Museen und so weiter, hat sie darüber erfahren und sich gedacht, es kann doch nicht sein, dass wir das verlieren. Hat begonnen, sich dafür einzusetzen und versucht, Wege zu finden, Wege zu erdenken, wie es funktionieren kann, diese Kultur und auch die Sprache wieder zu beleben. Hat begonnen, mit den Älteren der Gemeinschaft darüber zu sprechen und zu versuchen, die zu überzeugen überhaupt von der Notwendigkeit dessen. Ich fand das unglaublich beeindruckend, als sie das so erzählt hat, wie da eine junge Frau mit 19, 20 sich wirklich sagt, Mensch, ich will hier was verändern. Und auch wenn alle anderen das vielleicht gerade gar nicht sehen, dass das wichtig und notwendig ist, ich ziehe das durch und ich kämpfe dafür. Es hat 10 Jahre gebraucht, bis sie dieses Projekt gründen konnte, bis sie auch von offizieller Seite Unterstützung dafür hatte, also von Regierungsseite, und hat dann dieses Projekt ins Leben gerufen, das zum einen zum Ziel hat, die Kultur der Bribris wiederzubeleben und aufrechtzuerhalten, zum anderen die Natur vor Ort zu schützen, denn es ist ein ganz zentraler Teil der Bribris Philosophie, und dieses Projekt sollte es eben auch ermöglichen, Besucherinnen und Besuchern zu zeigen, wie die Bribris leben. Es hat eine Weile gedauert, aber mittlerweile wird an der Schule dort vor Ort, es gibt eine Schule mit ungefähr 20, 30 Schülerinnen insgesamt, leben in dem Dorf Jokin gut 200 Menschen. Es gibt sogar ein Colegio, also eine weiterführende Schule, in die dann auch Kinder und Jugendliche aus anderen umliegenden Gemeinschaften noch kommen, die auch zu den Bribris gehören, aber eben nicht zu diesem Dorf, die auch ohne Strom leben, noch weiter weg leben, wo zum Teil dann Flüsse überquert werden müssen, um an die Schule zu gelangen. Aber an diesen Schulen wird neben Spanisch wieder gleichwertig auch Bribri unterrichtet und die Sprache ist wieder lebendig geworden. Die Menschen dort können die Sprache wieder sprechen und sind sich auch ihrer Kultur, ihren Traditionen wieder viel bewusster. Also eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, da einen Einblick zu bekommen. Auch wenn das ein touristisches Angebot ist. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte vorher so meine Bedenken, wie das wird. Ich habe solche touristischen Angebote hin und wieder schon mal irgendwo wahrnehmen dürfen. Und oft ist es dann doch ein bisschen klamaukig, ein bisschen klischeehaft. Da wird dann für die Touristen und Touristinnen irgendwas gespielt, was so gar nicht mehr gelebt wird. Aber ich war sehr, sehr positiv überrascht. Wie gesagt, wir waren die einzigen Besucher an diesem Tag dort in dem Dorf. Wir sind über Nacht ja auch geblieben und haben so natürlich einen kleinen, aber doch authentischen Einblick bekommen. Wir haben gezeigt bekommen, wie der Kakao verarbeitet wird dort, von der Frucht an der Pflanze bis zu der fertigen, sehr, sehr leckeren Schokolade dann. Also einmal zu so einem Schokoladenmousse, was wirklich 100% Kakao ist, ohne irgendeine weitere Zutat, was sehr, sehr bitter schmeckt. Aber dann wurde nur so ein kleines bisschen Kondensmilch da reingerührt und dann war es so unfassbar lecker. Das waren wahrscheinlich auch noch 80% Kakao mindestens dann. Das war so unfassbar gut. Wir haben dazu Bananen bekommen, auf die wir die dann streichen konnten. Und ja, das war einfach das Beste, das Leckerste, der leckerste Nachtisch, die leckerste Süßigkeit, die zumindest ich mir so vorstellen kann. Das war interessant. Da haben wir noch so ein paar andere Sachen gezeigt bekommen, wie Bogenschießen oder das Flechten von Palmblättern für die Dächer der Hütten. Diese Dächer werden nach wie vor größtenteils dort aus Palmdächern zusammengebunden und halten ungefähr 10 Jahre, dann müssen sie ausgewechselt werden. Das haben wir gezeigt bekommen, wie das funktioniert. Das waren jetzt dieses Bogenschießen und das Palmdachflechten waren kurze Einblicke und es war auch interessant. Das war jetzt aber für mich nicht so ein Höhepunkt. Das habe ich dann eher unter touristischer Attraktion abgehakt. Was ich und was wir als Familie besonders schön fanden, waren gerade die Momente, in denen es nicht so touristisch war. Zum Beispiel, als wir mit Janina und ihren 3 Söhnen im Alter von 1, 7 und 11 Jahren nochmal an den Fluss runtergegangen sind und da einfach baden waren und schwimmen waren, deren Söhne uns gezeigt haben, wo welche Steine im Wasser sind und wo es möglich ist, dann doch einen Köpfer reinzumachen. Das waren die schönen Momente oder wo andere Kinder dann nochmal kamen und wir mit denen gespielt haben, beziehungsweise unsere Kinder mit denen gespielt haben, mit so Art Hula-Hoop-Reifen. Also es waren sehr persönliche, sehr herzliche Momente dabei und die haben wirklich dafür gesorgt, dass dieser Besuch bei dieser Pripri-Gemeinschaft in Yorkin für uns mit Sicherheit unvergessen bleibt und ein echtes Highlight dieser Reise jetzt schon ist. Die Pripris sind übrigens eine sogenannte matrilinear organisierte Gemeinschaft. Das heißt, die Zugehörigkeit zu deinem Clan, sie sind in Clans organisiert, die wird über die Mutter weitergegeben bzw. bestimmt. Also die Frauen dort haben eine wichtige soziale Rolle, sind unter anderem auch diejenigen, die verantwortlich sind für die wichtigen Kakao-Zeremonien, bei denen es gar nicht darum geht, Kakao zu trinken, beziehungsweise das nicht das Wichtigste ist, sondern der Kakao eher als heilige Pflanze spirituell zum Einsatz kommt, zum Beispiel bei Geburten und wenn jemand gestorben ist. Dann sind das die ältesten Frauen des Dorfes, die speziell dafür ausgebildet sind, über viele Jahre diese heiligen Kakaozeremonien durchzuführen. Die Naturmedizin ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Element der Pripri-Kultur und wird auch hauptsächlich von Frauen weitergetragen. Also das Wissen wird weitergetragen. Das Wissen liegt hauptsächlich bei den Frauen, welche Pflanze bei welchen Beschwerden eingesetzt wird. Aktuell sammelt das Projekt, das von Janinas Familie ins Leben gerufen wurde, gerade Spenden für einen Brunnen im Dorf. Bis jetzt holen sie das Wasser von einer Quelle im Dschungel, die ungefähr 1 Kilometer entfernt liegt. Und es wäre eine große Hilfe, wenn sie direkt im Ort einen Brunnen hätten. Ich werde zum Ende dieses Costa Rica Specials so in 3 Wochen mal einen Newsletter schreiben, in den ich verschiedene Links packe, die interessant sind im Zusammenhang mit unserer Costa Rica Reise. Diesen Newsletter kannst du abonnieren jetzt schon. Momentan ist er in der Sommerpause und wird nicht verschickt, aber in 3 Wochen gibt es dann wieder eine Ausgabe. Kannst du abonnieren unter christoförster.com/frei raus. Da gibt's normalerweise jede Woche weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast und Inspirierendes darüber hinaus. Aber an dieser Stelle mal der Hinweis darauf, dass es dann in 3 Wochen, Ende August, wirklich nochmal geballt auch was zu dieser Reise hier gibt, auch zum Reiseveranstalter Hauser Exkursion, der ja dieses Special präsentiert und unsere Reise unterstützt und über den auch ein Besuch bei den Bribris gebucht werden kann. Aber was ich da auf jeden Fall auch reinpacke, ist ein Link zu einer Möglichkeit, die Bribris zu unterstützen und den Bau eines Brunnens. Unter anderem auch nochmal einen Anbieter für einen Mietwagen, wo wir jetzt wirklich günstig einen Mietwagen bekommen haben. Geht natürlich auch, den direkt über Hauser Exkursionen zu buchen. Aber es gibt eben noch so ein paar kleine Tipps, die da vielleicht nochmal ganz interessant sind, wenn du dir auch vorstellen kannst, mal in dieses Land zu reisen. Wie gesagt, den Newsletter kannst du abonnieren unter christoförster.com/frei-raus. Mehr Informationen zu Hauser Exkursionen findest du unter hauser-exkursionen.de. Wir hatten eine tolle Zeit bei den Bribris, auch eine gute Nacht, sind am nächsten Tag dann komplett mit dem Boot zurückgefahren auf dem Fluss, haben Janina und ihren jüngsten Sohn noch mitgenommen, auch mit dem Auto dann weiter runter, noch so 10 Kilometer in den ersten Ort, in dem dann eine Bank ist, weil sie auch die Schatzmeisterin des Projekts ist und Geld zur Bank bringen musste. Wir haben uns dort verabschiedet, wir werden uns jetzt hier heute verabschieden am Vulkan Rincón de la Vieja von dieser wunderschönen Aussicht und es wird uns unsere Reise jetzt langsam wieder gen Pazifikküste führen mit einem Zwischenstopp in den Nebelwäldern rund um Monteverde. Dann geht's an die Pazifikküste und dann werden wir nochmal einen Nationalpark ganz im Süden wieder Richtung Panama besuchen, den Corcovado Nationalpark auf der Osa-Halbinsel. Wir sind sehr gespannt nach wie vor auf das, was kommt. Ich persönlich bin sehr gespannt, weil ich auch nochmal einen 2-tägigen Abstecher machen werde, richtig in die Berge hier. Ich habe das in der allerersten Folge dieses Specials schon angekündigt. Ich möchte gerne auf den höchsten Berg Costa Ricas steigen, der über 3800 Meter hoch ist und gerade jetzt in dieser Jahreszeit, zu dieser Zeit des Jahres, so richtig Jahreszeiten gibt es ja nicht, doch sehr schwierig auch sein kann. Die Bedingungen dort sehr nass, teilweise wohl sogar Schnee und unter 0 Grad. Ich bin gespannt, was mich dort erwartet und werde natürlich hier davon berichten. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Vielleicht ja am Dienstag, denn dann gibt's die nächste Folge des Costa Rica Specials. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Thank you.